Deutschlandfunk. Interview der Woche.
Heute mit Robert Habeck, Bundesvorsitzender von Bündnis 90 Die Grünen. Die Fragen stellt Barbara Schmidt-Matern.
Robert Habeck bei uns im Interview der Woche zu Gast im Deutschlandfunk. Herzlich willkommen erstmal.
Hallo, guten Tag.
Sie haben der Süddeutschen Zeitung neulich gesagt, dass Sie kein Schriftsteller mehr sein wollen. In der Regel werden Sie ja weiterhin in allen Talkshows und auch Zeitungsinterviews vorgestellt als natürlich Bundesvorsitzender von Bündnis 90 Die Grünen, aber auch als Schriftsteller. Da haben Sie gesagt, ich will das gar nicht mehr hören. Warum eigentlich nicht?
Naja, ich kann ja nicht entscheiden, was Leute über mich erzählen. Aber ich habe darauf hingewiesen, dass ich die letzten 10 Jahre lang Berufspolitiker war und 6 Jahre lang Minister. Und zum ersten Mal hat meine Partei einen ehemaligen Minister als Bundesvorsitzenden, wo sicherlich auch eine Erfahrung sowohl im konkreten Geschäft der Dinge wie auch eine Erfahrung in der Verantwortung eingespeist wird, die wir davor nicht hatten. Das scheint aber in Berlin niemanden zu interessieren. Also das Interessante ist, ich werde ja immer gefragt, oh, jetzt bist du in Berlin, ist das irgendwie wild und gefährlich? Und so wild und gefährlich ist es echt gar nicht. Aber was mir schon auffällt, ist, dass das, was in den Ländern passiert und auch das, was ich so ein bisschen gemacht habe davor, das läuft unter dem Radar durch. Auf einmal bin ich nach 10 Jahren politischer Karriere und Berufspolitikertum wieder irgendwie der Typ, der direkt von der Uni in den Bundesvorsitz gegangen ist. So scheint es zu sein. Aber ich war Politiker. Also ich weiß schon, wie die Gesetze gemacht werden und weiß auch, wie sich das anfühlt, wenn man sagt, ich kriege jetzt eine Stromleitung vor die Nase gebaut. Das hat mich eigentlich zu dem gemacht, der ich bin, weniger die Kantlektüre.
Vielleicht wollen Sie gleich noch ein bisschen mehr Bilanz auch ziehen. Ich würde gerne noch mal auf Ihre Rolle auch als Schriftsteller zurückkommen im Schauspielhaus.
Sehen Sie? Dürfen Sie?
Ich verspreche Ihnen, ich mache dann auch den Schwenk zurück zur Politik. Ich wollte kurz darauf kommen, dass im Schauspielhaus Kiel gerade ein Stück von Ihnen und Ihrer Frau Andrea Palloch aufgeführt wird über den Matrosenaufstand 1918 in Kiel. Sie haben in einem Interview mit unserem Schwesterprogramm Deutschlandfunk Kultur gesagt, dass dieser historische Stoff aus Ihrer Sicht sogar Parallelen zum eigenen politischen Alltag hat. Wie meinen Sie das?
Das Stück haben wir vor 10 Jahren grob geschrieben, ich glaube 12 Jahren her, vor 10 Jahren ist es uraufgeführt worden und jetzt zum 100-jährigen Jubiläum des Matrosenaufstandes und damit ja letztlich zur Begründung der deutschen Demokratie ist es wieder aufgeführt worden, fantastisch inszeniert, also ganz großartig. Und ein zentraler Akteur da drin ist Gustav Noske, der damals noch Abgeordneter der SPD war, später dann sozialdemokratischer Innenminister, dann den Spartakusaufstand in Berlin hat zusammenschießen lassen. Und der wird in diese Revolution geworfen und er ist im Grunde die zentrale Figur, die sich überlegen muss, wie agiere ich in einer unbeherrschbaren Situation. Und er entscheidet sich dann eben nicht für den radikalen Weg, sondern für Ordnung. Dafür, dass die Straßenbahnen fahren, dass die Leute Brot haben, dass die Schiffe wieder auslaufen, dass die Matrosen nicht wild in der Gegend rumballern. Und dadurch nimmt er aber auch den ganzen Elan und den ganzen Enthusiasmus aus der Revolution. Und das ist natürlich ein bisschen eine paradigmatische Situation, die jedem, der Verantwortung trägt, immer ereilt. Man will das ganz Unbedingte und möglichst schnell und möglichst weit. Aber man ist im Alltag auch daran gebunden, möglichst viele Leute mitzunehmen und nicht durch seine Vision viel Chaos zu stiften. Und dieses Auspendeln, das jedenfalls habe ich in dem besagten Ministeramt täglich erlebt und das sollte nicht vergessen werden. Man braucht beides, denke ich.
Sie meinen, Sie blicken zurück als Landesminister in Schleswig-Holstein für Umwelt und Energie unter anderem. Ich würde gerne auf eine Achillesferse kommen der Grünen, wo Sie, glaube ich, jetzt auch wieder vor dieser Herausforderung nämlich stehen, auf der einen Seite die eigenen Ziele umzusetzen, auf der anderen Seite die Leute mitzunehmen. Und das ist das Thema sichere Herkunftsstaaten. Die Grünen sind zurzeit in weiten Teilen der Bevölkerung, aber auch bei anderen Parteien, stehen Sie da als der Buhmann, weil Sie die Ausweitung der sicheren Herkunftsstaaten im Bundesrat blockieren, indem sich die Bundesländer mit grüner Regierungsbeteiligung enthalten. Da geht es um die Maghreb-Staaten, Tunesien, Marokko, Algerien und auch um Georgien. Warum diese Blockadehaltung, Herr Habeck?
Richtig ist, dass alle Parteien auf uns rumhacken. Das Problem mit den sicheren Herkunftsländern bei uns ist, dass es Eingriffe in das Asylrecht bedeutet und den Menschen weniger Rechtstitel zuspricht. Das ist möglich nach den Kriterien des Bundesverfassungsgerichts. Dieses Instrument wurde in den 90er Jahren eingeführt, wenn sehr viele Menschen mit sehr wenig Schutzquoten kommen. Aber bei den Maghreb-Staaten ist das nicht der Fall. Es kommen sehr wenig Menschen und die Zahlen gehen noch zurück. Und deswegen hat man in der Symbolhaftigkeit der Diskussion zu einem falschen Instrument gegriffen.
Aber genau, die Grünen betreiben doch hier Symbolpolitik. Also es ist doch auch eine Forderung der Grünen auf der anderen Seite, dass sie sagen, Asylverfahren müssen in Deutschland endlich beschleunigt werden. Man muss da ein Zeichen für die Zukunft setzen. Es gibt Zahlen der Europäischen Kommission, dass sehr, sehr viele junge Leute aus den Maghreb-Staaten auch in Zukunft vorhaben werden, nach Europa zu kommen, in der Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Insofern, warum sperren Sie sich gegen dieses Instrument, Asylverfahren zu beschleunigen, indem man sagt, dieses Land, zum Beispiel Marokko, ist ein sicherer Herkunftsstaat. Das erleichtert uns die Aufgabe der Behörden und auch der Gerichte, schnelle Asylverfahren abzuschließen.
Wir haben uns in dem letzten Jahr, ich glaube, damit bewährt, darauf zu pochen, dass Recht und Gesetz unter dem Druck des Populismus eingehalten werden müssen, und zwar in jeder Hinsicht.
Herr Habeck, zur Genese dieser ganzen Debatte um die sicheren Herkunftsstaaten muss man sagen, gehört, glaube ich, die Kölner Silvesternacht 2015, als es massenhaft sexuelle Übergriffe durch Gruppen junger Männer, vermutlich aus dem Maghreb, gegen Frauen in Köln gab. Die Grünen sind damals unter Beschuss geraten, weil sie die Polizei kritisiert haben für ihren Einsatz oder wie sie diesen Einsatz gestaltet hat. Und da stellt sich für mich bis heute die Frage, wenn Sie sich so sehr gegen die Ausweitung der sicheren Herkunftsstaaten wenden, wie erklären Sie das eigentlich Ihren Wählern? Sie wollen auf der einen Seite die Partei der Migranten, aber auch die Partei der Frauen sein. Und Sie werden mehrheitlich von Frauen gewählt. Ist das nicht die Quadratur des Kreises?
Mal ein bisschen Drogen verkaufen, mal ein bisschen Frauen anmachen und immer wieder läuft man unter der Gesetzesschwelle durch, aber in der Summe summiert es sich, das kann nicht akzeptiert werden. Das heißt aber wiederum nicht, dass die sicheren Herkunftsländer an der Stelle irgendeine Lösung bringen würden. Die Leute sind ja da, die Jungs von der Kölner Domplatte waren ja alle da und die wären auch gekommen mit sicheren Herkunftsländern. Die sicheren Herkunftsländer beschleunigen einzig und allein die Verfahren, wenn die Rechtslage in deren Ländern stabil ist.
Dennoch möchte ich meine Frage gerne nochmal wiederholen. Wie bringen Sie das unter einen Hut, wenn Sie weibliche Wähler ansprechen wollen und Partei der Migranten sein wollen, zum Beispiel zu erklären, dass verurteilte Sexualstraftäter nicht abgeschoben werden?
Die sollen ja abgeschoben werden, wenn sie ihre Strafe hier verbüßt haben.
Ja, aber es gibt ja Forderungen zu sagen,
die sollen... Aber das hat mit den sicheren Herkunftsländern nichts zu tun. Sie sollen.
Nein, können wir gerne einen Aspekt weiterrutschen jetzt. Also die CDU hat ja in ihrem Papier, das sie nach der Migrationswerkstatt geschrieben hat, gefordert, Asylbewerber, die Sexualstraftaten verüben, sollen sofort ausgewiesen werden. Richtig oder falsch?
Wenn sie in Länder ausgewiesen werden, wo ihnen nicht Tod und Folter droht, dann kann man das machen, dann ist das richtig. Andererseits sind sie Straftäter hier in Deutschland und eigentlich müssten sie ihre Strafe hier absetzen. Nun kann man sagen, warum soll der deutsche Staat dafür bezahlen, dass sie hier in den Gefängnissen sitzen? Nun,
fragen sich ja viele.
Ja, der Grund ist, dass sie, wenn sie in den anderen Ländern, wir können nicht Folter exportieren und es macht auch keinen Sinn, die dahin zu schicken und dann vergewaltigen sie Frauen in anderen Ländern.
Gerade Sie, Herr Habeck, sprechen immer wieder von der Handlungsfähigkeit des Staates, die wieder stärker betont auch gewährleistet sein müsse. Wäre nicht gerade diese Frage der Asylpolitik, wie gehen wir mit Abschiebungen um, wie gehen wir mit Straftätern um, wäre nicht gerade das ein wichtiger Punkt, um wieder mehr Handlungsfähigkeit zu zeigen, zu beweisen von der Seite des Staates aus?
Mich stört der Sound, wir haben die Lage nicht im Griff. Nach 3 Jahren politischer Debatte und nach 3 Jahren Gesetzesverschärfung. Deswegen, ja, der Staat muss handlungsfähig sein, aber er ist doch handlungsfähig. Wir haben doch eine ganz andere Situation. Die Verfahren sind schneller. Das BAMF hat sich reformiert. Die Rückführungen nehmen zu. Ich verstehe das nicht, warum man immer im Grunde dem AfD-Populismus hinterherkläfft und sagt, Deutschland versinkt im Chaos.
Kommen wir mal auf einen ganz aktuellen Fall zu sprechen in der Asylpolitik. Es gibt jetzt Meldungen, nach denen ein mutmaßlicher Tathelfer von Anis Amri, also dem Attentäter des Anschlags auf den Breitscheidplatz im Dezember 2016, der soll abgeschoben worden sein, bevor er richtig zu diesem Fall befragt werden konnte. Ihre Obfrau im Bundestagsuntersuchungsausschuss, Irene Mihalic, die sagt, das sei in höchstem Maße irritierend.
Ja, und das ist es auch. Erst einmal nur auf der aufklärerischen Ebene. Wir, die Grünen, wissen nicht, was da dran ist. Wir kennen weder die Akten, noch wissen wir, ob der Mann beim marokkanischen Geheimdienst war, noch kennen wir das Video, von dem gesprochen wurde. Also wir sind völlig im Bereich der Spekulation. Das will ich einmal vorweg schieben, weil ich jetzt auch gleich spekuliere. Also das Erste ist, und das ist schon eine Kritik an dem Innenministerium, sie haben ja eine Bringschuld, es gibt einen Untersuchungsausschuss, sie müssten den Parlamentariern alle Erkenntnisse, alle Dokumente, alle Videos von sich aus vorgeben, sie dürfen sich nicht ertappen lassen von journalistischer Aufklärung. Das ist schon an sich bedenklich, wenn die Regierung ihre Pflichten gegenüber dem Parlament nicht einhält. Sollte sich das bewahrheiten, dass ein marokkanischer Geheimdienstmitarbeiter Mittäter bei Anis Amri war, von dem man wusste und er dann abgeschoben wurde, gibt es ja eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder stimmen die Abläufe im Sicherheitsapparat nicht, dann hat man da schon ein enormes Problem. Sollte das noch in die andere Richtung gehen, haben wir, glaube ich, einen Skandal, dessen Ende gar nicht absehbar ist. Aber wie gesagt, erstmal jetzt nächster Schritt her mit den Dokumenten und mit den Videos und die Leute müssen sich das anschauen und dann wird man weitersehen.
Das Deutschlandfunk-Interview der Woche heute mit Robert Habeck, Vorsitzender, Co-Vorsitzender von Bündnis 90 Die Grünen in Deutschland. Wir machen mal thematisch einen harten Schnitt und gehen zu Ihrem Leib- und Magenthema über. Das darf man, glaube ich, so sagen, der Klimaschutz. Es gibt eine junge, 16-jährige, glaube ich, schwedische Aktivistin Greta Thunberg. Alle kennen sie inzwischen, der Name ist bekannt. Eine junge Schülerin, die weltweit junge Leute angestiftet hat, für mehr Klimaschutz auf die Straße zu gehen. Diese Woche war sie in Brüssel sogar zu Gast bei der Europäischen Union. Bei allem Jubel und Fans, die sie weltweit hat, gibt es aber auch viele, viele negative Tendenzen, die versuchen, ihr ja was Schlechtes nachzureden, zum Beispiel, weil sie Flugreisen gemacht hat. Dieser teilweise sogar Hass gegen Greta Thunberg, der sich da manifestiert, gerade auch in den sozialen Medien. Woher kommt der?
Er kommt daher, weil Menschen zunehmend erkennen, dass Klimaschutz kein Leib- und Magenthema einer Partei oder eines Parteivorsitzenden mehr sein sollte, sondern das Bild, das da gerade entsteht, die jungen Menschen, die Schülerinnen und Schüler, die protestieren, die im Grunde der etablierten Politik kräftig in den Hintern treten, sagt ja, dass der Spruch der Gründung meiner Partei, wir haben die Erde nur von unseren Kindern geborgt, abgelaufen ist. Jetzt sind die Kinder da. Das heißt, die Lässigkeit, mit der man früher gesagt hat, wir haben jetzt 20, 30 Jahre, in denen wir mal neue Techniken entwickeln müssen, um dann in 20, 30 Jahren agieren zu können, die haben wir nicht mehr. Wir haben jetzt noch vielleicht 5 Jahre, 10 Jahre und dann ist die Sache entschieden. Wenn es dann nicht gelungen ist, die Weiche hier umzustellen, werden diese Kinder und alle, die das jetzt hören und die nächsten Zeiten noch erleben werden, in einer anderen Welt leben. Und zwar konkret. Es geht nicht darum, nur den Eisbären zu retten, dem wir ja auch alles Gute wünschen, sondern die Frage steht dann ja im Raum, hält eine liberale, rechtsstaatliche, offene Demokratie das aus, was dann an Binnenmigration, an Veränderungen in der landwirtschaftlichen Produktion und zwar global gesehen an Migrationsbewegungen, an neuen Konflikten auf uns zukommt. Und da kann man, glaube ich, ein fettes Fragezeichen dahinter machen, wenn man sich anschaut, was an weltweiten Migrationsbewegungen durch die Klimakrise ausgelöst wird. Und das ist deren Zukunft und unsere Gegenwart. Und da kommt der Hass her, weil alle diejenigen, die den Klimawandel leugnen und die sagen, ach, pff, stellt euch mal nicht so an und die Kohle kann auch länger laufen und übers Auto wollen wir am liebsten gar nicht reden, die fühlen sich durch die Schierkraft der Bilder herausgefordert.
Also wenn Ihre Analyse stimmt, dann fühlt sich vor allem einer herausgefordert, der CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak, der hat kürzlich getwittert, arme Greta.
Ja, Twitter ist ein Medium, das alle Politiker dazu verleitet, hin und wieder dummes Zeug zu machen.
Sie ahnen natürlich, warum ich Sie danach frage, genau.
Und so, wenn,
man muss vielleicht nochmal hinzufügen, Sie haben Anfang Januar nach einem Tweet, mit dem Sie nicht besonders glücklich waren, weil Sie darüber gesprochen, geschrieben haben, dass die Demokratie sinngemäß nach Thüringen zurückkehren müsste, sich entschlossen, Ihr Twitter-Konto zu löschen aufgrund des großen Shitstorms, der Sie da ereilt hat.
Ja, vor allem aufgrund der Frage, warum passiert mir das eigentlich und warum passiert mir das eigentlich nur bei Twitter? Und ich glaube, das ist jetzt auch eher trivial, dass man sich in verschiedenen Mediensituationen oder Gesprächssituationen anders verhält. Kennt man aus dem Alltag auch. Wenn man in seiner Familie redet, dann redet man anders als mit seinem Arbeitgeber oder mit seinem Chef. Und so ähnlich ist es da bei Twitter auch.
Wie lebt sich's denn so ohne Twitter jetzt?
Entspannter und konzentrierter. Jeder muss das für sich selbst entscheiden. Ich glaube, Twitter und Facebook sind fantastische Kampagneninstrumente, aber sind eben Kampagneninstrumente und sie belohnen Emotionalität. Und wenn Ziemiak ernsthaft findet, dass Frau Thunberg eine arme Frau ist, eine verirrte Irre oder was immer man mit armer Greta meint, dann hat er nicht verstanden, was gerade Phase ist. Und das ist dann wiederum politisch bedenklich. Seine Vorsitzende, Frau Kramp-Karrenbauer, die ich persönlich sehr schätze, hat neulich vor einer Deindustrialisierung Deutschlands vor zu viel Klimaschutz gewarnt. Mein lieber Scholli, also wenn es sozusagen die Gefahr einer Deindustrialisierung überhaupt gibt, dann durch zu wenig Klimaschutz, weil wir an falschen, alten, nicht mehr wettbewerbsfähigen Industrien festhalten.
Da sprechen Sie was an, was ich sowieso noch Sie fragen wollte, nämlich Ihr Verhältnis zur Union. Jens Spahn hat sich schon vor einiger Zeit geäußert und mehr Distanz, kritische Distanz zu den Grünen gefordert. Da fiel das Wort von den Ideologen und Moralisten, also alte, bekannte Bilder, die da wieder aufploppen. Ist der Traum von Schwarz-Grün eigentlich ausgeträumt?
Keiner träumt von Schwarz-Grün, aber
Sie auch nicht?
Nee, gar nicht.
Sie stehen ja immer in den Startlöchern, weil es immer wieder die Diskussion ja aufploppt, wie lange wird diese Koalition aus Union und SPD hier in Berlin noch halten. Und Sie, die ja irgendwann, nehme ich an, auch mal wieder regieren wollen im Bund, müssen ja sich nach Mehrheiten umschauen. Ist das immer noch der Traumpartner Union, wie es eine ganze Zeit lang mal sehr offensichtlich zu spüren war bei den Grünen? Oder wenden Sie sich jetzt mehr der SPD wieder zu?
Weder noch. Wir
alleine können Sie ja nicht regieren.
Nee, aber die anderen können sich ja uns zuwenden vielleicht. Wir haben doch gerade die Situation, dass SPD und CDU sich auf ihre Tradition besinnen. Jeweils.
Lassen Sie uns mal bei Ihrer Partei bleiben.
Ja, genau. Ich verstehe das, dass Sie das tun nach der langen Regierungszeit, in der Sie da drin gesteckt haben, jeweils Ihren Kern bedienen. Aber dadurch wird natürlich die eigentliche Zukunftsherausforderung, alles, was an neuen Fragen da ist, an gesellschaftlichen Fragen, an ökologischen Fragen, nicht mehr bearbeitet. Man guckt quasi zurück, man agiert vergangenheitsbezogen. Und unsere Aufgabe ist, das nicht zu tun, sondern mit der Freundlichkeit und Fröhlichkeit, die wir aufbringen können, bei den großen Herausforderungen die Zukunft anzugehen. Um es jetzt mal vielleicht an Viktor Orban festzumachen, wenn Kamm-Karrenbauer Führungsverantwortung zeigen will, dann muss sie dafür sorgen, dass Viktor Orban aus der Europäischen Volkspartei, also dem Bündnis der konservativen Parteien, rausgeworfen wird. Dieser Mann ist ein Rechtspopulist, der Europa spaltet. Und wenn sie das nicht hinbekommt, dann akzeptiert sie quasi, dass innerhalb ihrer Partei, wo die deutsche CDU und CSU die stärkste Partei ist, auch noch einen Führungsanspruch haben will, weil sie ja Manfred Weber zum Kommissionspräsidenten machen will, abhängig ist von einem Rechtspopulisten. So, und das ist nicht hinnehmbar. Also ich würde mal sagen, erst die Praxis beweisen und dann sich über die Zukunft Gedanken machen. Und die Praxis heißt, und das hat sie ja jetzt selber sich angezogen, sie hat sich ja dazu geäußert, Frau Kamm-Karrenbauer steht in der persönlichen Verantwortung, dass Viktor Orban die EVP verlässt und seine Fidesz-Partei.
Das Interview der Woche heute im Deutschlandfunk mit Robert Habeck, Grünen-Vorsitzender. Nochmal zurück zum Klimaschutz, in diesem Fall zum Klimaschutzgesetz. Die Umweltministerin Svenja Schulze hat in diesen Tagen einen Gesetzesentwurf vorgelegt. Der liegt auch schon im Kanzleramt vor und es gibt reichlich Diskussionen, man kann auch sagen, glaube ich, Streit in der Koalition um diesen Gesetzesentwurf. Konkret, das muss man vielleicht kurz hinzufügen, geht es darum, dass künftig diese sogenannten Sektoren, also Verkehr oder Energie oder Landwirtschaft, feste Einsparziele vorlegen müssen, wie viel Treibhausgase sie ausstoßen. Und wenn sie dieses Limit überschreiten, dann drohen Strafzahlungen. Das ist sicherlich so ein Entwurf, den die Grünen 1:1 unterschreiben können. Sind Sie jetzt eigentlich die stärksten Verbündeten der SPD-Bundesumweltministerin?
In dem Sinne ja. Wir würden die Umweltministerin Frau Schulze da unterstützen. Das hat aber nichts mit, wer kann mit wem und wer will regieren, zu tun, sondern das Absurde ist ja, dass die Landwirtschaft selbst und auch die Automobilindustrie selbst schon weiter ist. Hinter vorgehaltener Hand reden alle Manager, alle Bauern darüber, wie wir den Wandel gestalten. Wir haben ja die verrückte Situation, dass maßgeblich die CDU den Wandel ausbremst. Die sollen ihn gar nicht mehr anschieben. Die Leute stehen schon in den Startlöchern. Aber natürlich sagen die, solange wir nicht wissen, wohin die Reise geht, können wir die Investitionen auch nicht tätigen. Das ist wirklich erbärmliche auch Wirtschaftspolitik.
Sie als Grünen-Vorsitzende reden heute in diesem Interview mehr über die CDU als über die Grünen und übrigens gar nicht über die SPD. Das fällt mir auch auf. Deswegen nochmal die Frage des Klimaschutzgesetzes, wie es jetzt bekannt geworden ist. Können Sie das 1:1
unterschreiben? Ich antworte auf Ihre Fragen. Also ich rede auch gerne über die SPD oder über die Grünen. Also Sie haben nach dem Klimaschutzgesetz gefragt und die SPD macht es an der Stelle okay. Die CDU ist nicht konservativ, sondern sie bewahrt nicht die Schöpfung, sondern sie bewahrt eine sich zunehmend industrialisierende Landwirtschaft.
Nochmal zurück zum Klimaschutzgesetz. Dieser Entwurf, der jetzt vorliegt, können Sie den so 1:1 unterschreiben, wenn Sie könnten?
Nein, 1:1 kann man gar nichts unterschreiben.
Was kritisieren Sie denn?
Dass die Maßnahmen fehlen. Also eine CO2-Bepreisung vielleicht für alle Ressourcen. Dass man bestimmte Kriterien festlegt und sagt, die müsst ihr jetzt mit Leben füllen. Ihr könnt nicht einfach nur so rumpitschern und am Ende rechnen wir mal ab, wie viel Geld ihr zahlen müsst, dann entweichen die permanent. Sondern man muss, glaube ich, mehr Verbindlichkeit reinbringen.
Herr Habeck, dieses Thema Klimaschutz und auch konkret der Kohleausstieg ist gerade in den ostdeutschen Bundesländern kein Gewinnerthema. Wir haben dort Landtagswahlen im Herbst und nach wie vor schwächelt Ihre Partei im Osten. Sie haben zwar Zugewinne inzwischen und Mitgliederzuwächse auf jeden Fall, aber es wird ein harter Lauf für Sie. Wie schwer wird es für die Grünen?
Schwer, aber wir sind da jetzt in den meisten Ländern zweistellig. Das heißt, wir haben ungefähr 6% zugelegt seit den letzten Wahlen. Das haben wir auch in Westdeutschland im letzten Jahr. Aber relativ gesehen ist der Zuwachs in Ostdeutschland ja viel höher.
Gut, aber Ihnen ist ja bekannt, dass gerade in den Kohleregionen die Leute sagen, kommt uns bloß nicht mit den Grünen, die nehmen uns die Arbeitsplätze weg.
Das stimmt.
Ich erinnere auch nochmal an dieses ominöse Wahlplakat der Grünen aus dem Jahr 1990, als sie plakatiert haben, deutschlandweit, alle reden von Deutschland, wir reden vom Wetter. Würde Ihnen sowas heute nochmal passieren?
Ich hoffe nicht. So schwer das ist und so sehr ich alle verstehe, die Angst um Arbeitsplätze und Wohlstand in den Regionen haben, man muss den Menschen sagen, die Kohlezeit in Deutschland läuft aus. Und dann ist nur die Frage, schenkt ihr euer Vertrauen einer Partei, die sagt, wir versuchen diesen Wandel so lange wie es geht zu verhindern, oder einer Partei, die sagt, wir stellen uns diesem Wandel und zwar so schnell wie es geht. Und ich rechne nicht damit, dass uns da die Herzen zufliegen, aber dass das Problem weg ist, weil man ja den Kopf im Sand hat, auch keine Antwort für die Zukunft ist.
Ein großes, auch sehr, sehr emotionales Thema ist in ganz Deutschland, aber ganz besonders auch in ostdeutschen Ländern wie beispielsweise Brandenburg, der Wolf. Müssen wir mehr Wölfe abschießen, Herr Habeck?
Wölfe, die sich nicht artgerecht verhalten, also die nicht regelmäßig wilde Tiere reißen, Rehe, Karnickel, Hasen, sondern sich quasi vom menschlichen Speiseplan ernähren. Die sind quasi keine wilden Tiere mehr, sondern greifen über in die Zivilisation und die dürfen abgeschossen werden. Das werden alle Länder inzwischen, denke ich, so geregelt haben, was ich für richtig halte. Und die Tiere wandern weit, sie werden sich verteilen über ganz Deutschland. Das heißt, wir werden uns darauf einstellen müssen, mit großen, teilweise gefährlichen Tieren klarzukommen. Aber die Zeit, wo wir sagen, alles, was uns schädigt, rotten wir aus, ist auch wiederum vorbei. Also es geht um das richtige Wie, nicht um das Ob.
Liegt das nur an den Gebrüdern Grimm, dass wir, vielleicht nicht alle von uns, aber eben doch sehr, sehr viele Menschen so viel Angst vor dem Wolf haben?
Der Wolf ist ein Symboltier, ein mythisches Tier, sowohl in der Faszination, es gibt ja auch die positiven Geschichten von Dschungelbuch bis zur Gründung Roms, wie auch die fürchterlichen Geschichten, Gebrüder Grimm, Rotkäppchen, Werwölfe, Harry Potter. Und die Betroffenheit der Landwirte darf man nicht unterschätzen. Also ich selbst war auf Koppeln, wo 40 Schafe totgebissen waren und dann bin ich da hingegangen und habe gesagt, ja, aber wir entschädigen. Und dann traf ich die Kinder des Schäfers und die waren konsterniert. Und wie entschädigt man eine schlaflose Nacht oder die Tränen einer Familie oder die Existenzangst des Schäfers? Also das ist keine leichte Debatte und kein Umweltschützer, kein Grüner kann sagen, stellt euch mal nicht so an, so ein bisschen Wölfe, das hat schon nichts. Sondern das ist eine hochemotionale Debatte. Gleichwohl muss man sie eben zurückführen auf die eigentlichen Probleme. Und die eigentlichen Probleme sind Wölfe, die regelmäßig in die menschliche Zivilisation eindringen. Und man wird sich dem stellen müssen, dass man das Management, also wie die Schafe gehalten werden, ändert. Ich selbst war in Brandenburg bei einem Schäfer, dem Vorsitzenden des Landesschäfereiverbandes, der inzwischen die Schafe einzäunt und Hunde in den Koppeln hat, in einem Gebiet, wo ich glaube 30 Wölfe sind und viele Rudel. Also er sagte, die Wölfe gucken ihnen beim Schafetreiben zu und trotzdem hat er in den letzten Jahren keinen einzigen Verlust gehabt. Ich selber komme aus einem Bundesland, wo die Schafe frei rumlaufen, die werden überhaupt nicht eingezäunt. Die Tradition ist eine andere, da sind die Gräben, da gehen die Schafe nicht rüber. Für den Wolf ist so ein Graben gar kein Problem. Und ich verstehe schon alle Schäfer, die sagen, auch Mensch, mit Zäunen und Hunden haben wir noch nie gearbeitet, aber da liegt genau die Lösung, den Wandel gestalten und dann wird es immer wieder einzelne Konflikte geben, einzelne Debatten darüber, ob dieser Wolf nun geschossen werden darf oder nicht geschossen werden darf, aber noch einmal, diese Diskussion kann man führen, das ist dann eine Wie-Diskussion, die Ob-Diskussion führt uns in eine Sackgasse rein, dann müssen wir am Ende auch alle Seeadler, Fischotter, alle Insekten, alles wegspritzen oder wegschießen, was uns nervt und so sollten wir nicht mehr agieren.
Unsere Schlusskurve, Herr Habeck. Sie haben jetzt eigentlich schon die letzte Frage fast vorweggenommen. Ihr Hauptarbeitsplatz ist seit einem Jahr hier das Regierungsviertel in Berlin. Wenig Bäume, alles versiegelt. Sie haben sich selbst mal als Draußenminister in Schleswig-Holstein bezeichnet, als Sie dort noch für Umwelt und Energie und Landwirtschaft zuständig waren. Was vermissen Sie am meisten?
Ich vermisse am meisten die konkrete Verantwortung. Die habe ich zwar jetzt in einem gewissen Sinne auch, auch in einem größeren Umfeld, aber sie ist nicht konkret, sondern sie beschränkt sich, wenn ich das so sagen darf, auf Interviews der Woche und ich sabbel in lauter Mikrofone, aber ich komme aus einer Welt, wo jede Unterschrift von mir das Leben der Menschen konkret beeinflusst hat, im Guten wie im Schlechten. Da wurden dann Windkraftanlagen gebaut oder Strommasten gebaut oder Moore renaturiert, Wölfe geschossen oder nicht geschossen. Und das hat natürlich eine ganz andere Form von Intensität, wenn die Menschen dich angucken und sagen, so, du bist jetzt verantwortlich, wie viel Geld meine Familie am Monatsende hat. Und sich dem zu stellen, hat mich sehr geprägt und das habe ich ein Stück weit aufgegeben. Aber klar, natürlich auch was gewonnen, nämlich die Möglichkeit, mit Ihnen Interviews der Woche zu machen.
Robert Habeck, vielen Dank für dieses Gespräch.
Ich habe zu danken.